Wunderschönen guten Morgen. Also wir wollen wieder in den Text eintauchen. Wir sind im Johannesevangelium, Kapitel 5. Ich möchte aber erstmal nochmal mit uns beten. Lieber Vater, Dank sei dir, dass wir dein Wort in unseren Händen halten dürfen. Herr, du hast gesagt, dein Wort ist wie ein Hammer, dein Wort ist wie Feuer, dein Wort ist wie ein Schwert. Herr, es hat Kraft, Felsen zu zerschmettern. Es hat Kraft, ein kaltes Herz zu erwärmen, ja, ein erfrorenes Herz zu schmelzen. Und es hat die Kraft, wie ein Schwert, Sünde in unserem Leben zu identifizieren, zu trennen. Herr, und wir danken dir dafür. Und aus diesem Grund möchten wir uns vor dein Wort stellen und uns prüfen lassen, Herr, und wir freuen uns darauf. Amen. Also, ich möchte nochmal die Verse lesen, wo wir zurzeit sind. Ihr wisst, dass wir in diesem großen Text sind, wo Jesus es deutlich macht, dass er Gott ist. Und in diesem Beweis seiner Gottheit sind wir gerade dort, wo Jesus es deutlich macht, die Worte, die ich rede, die beweisen meine Gottheit. Obwohl das Thema, das wir auch heute haben werden, nicht direkt dieses Thema ist, da wir hier in diesem Text einen ganz besonderen Satz haben, der uns ja zur Aufmerksamkeit auffordert und den wir studieren möchten. Also ich lese die Verse Kapitel 5, 28 bis 30. Ja, hier geht es um als allererstes um den Beweis seiner Gottheit durch die Kraft seiner Worte bei der Auferstehung. Es wird die Auferstehung bewirken, eines Tages, seine Worte. Also von Vers 28. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Verstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Verstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Also in der Beweisführung, die Jesus führt in diesem langen Abschnitt, wo er es deutlich macht, dass welche Kraft seine Worte haben, dass es der Beweis ist der puren Gottheit, weil durch seine Worte Tote auferstehen werden, gibt er diesen merkwürdigen Satz, den wir auch angefangen haben, letzte Mal zu betrachten, worauf ich unbedingt noch einmal eingehen möchte. Warum? Es sind Millionen von Menschen, ja, man müsste fast sagen Milliarden von Menschen, die diese Stelle und andere Stellen so auffassen und auslegen, dass es in der Tat ein anderes Evangelium wird, wie das von Jesus selbst gelehrt und auch von den Aposteln. Nochmal Vers 29, darum geht es. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Also es scheint so, dass Jesus die Herrlichkeit, den Himmel und die Hölle aufteilt unter die Leute, den Himmel für die, die Gutes getan haben und die Hölle für die, die Böses getan haben. Also es ist die Aufteilung scheinbar aufgrund der Werke, aufgrund dessen, was du oder ich getan haben. Ist es wirklich die Absicht Jesu? Also nochmal, wir wissen in diesem großen Text, was die Absicht Jesu ist. Er macht es deutlich, die Kraft seiner Worte, dass er Gott ist. Er beweist seine Gottheit. Aber in diesem Beweis gibt er uns diesen scheinbar merkwürdigen Satz. Warum sagt er nicht, diejenigen, die auferstehen werden zum Leben, sind diejenigen, die geglaubt haben? Oder es sind diejenigen, wie er zu Nikodemus gesagt hat, dass es sei denn, dass du vom Neuen geboren wirst. Warum sagt Jesus das nicht? Diejenigen, die von Neuem geboren sind, die werden auferstehen zum Leben. Oder diejenigen, die das Vertrauen auf mich gesetzt haben, die werden auferstehen zum ewigen Leben. Oder diejenigen vielleicht, die Frieden mit Gott haben, die werden auferstehen zum ewigen Leben. Warum teilt Jesus scheinbar diese zwei Gruppen unter diese zwei unter Werke? Ja? Gutes getan haben zum ewigen Leben, Böses getan haben zum ewigen Gericht. Das ist die Frage, die wirklich Millionen von Menschen beschäftigt. Und wenn ihr Leute fragen werdet, wenn ihr eine Umfrage macht unter euren Kollegen, Nachbarn oder sonst jemand, dann werdet ihr immer die gleiche Aussage finden, meistens die gleiche Aussage, dass deine guten Werke müssen die bösen Werke überwiegen, ja? Müssen mehr sein. Wenn du mehr gute Werke hast wie böse Werke, so wird Gott dir gnädig sein. Das ist die Lehre der meisten. Das ist die Lehre der katholischen Kirche, so ähnlich grob. Stimmt das, dass Jesus das hier so macht? Ihr denkt vielleicht auch an andere Bibelstellen, wie zum Beispiel das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Wenn ihr auch diese Geschichte nehmt, so sehen wir, wird etwas hervorgehoben. Der reiche Mann hat Gutes gehabt, sein ganzes Leben. Dieser arme Lazarus, er hat nichts gehabt. Und wenn ihr diesen Text aus dem ganzen Kontext der Lehre Jesu rausnimmt, aus Lukas Kapitel 16, so werdet ihr ebenso zu diesem Entschluss kommen. Okay, wenn du Gutes gehabt hast, wenn du reich warst, und wenn du nicht viel Gutes getan hast, so kommst du in die Hölle. Bist du aber arm und elend, geht's dir schlecht, ja, bist du eine arme Socke hier auf dieser Erde, dann kommst du in den Himmel. Ist das wirklich, was Jesus hier auch meint? Ist es so? Und ich möchte euch aufzeigen und auch vertiefen von dem, was wir letzte Mal angefangen haben zu sehen von der Schrift, dass es das nicht ist. Also, erstmal aus dem Text selber, das ist nur als Wiederholung vom letzten Mal. Ich gebe einige Gründe, warum es nicht so ist, von der Gesamtbetrachtung der Schrift und auch von diesem Text. Also erstmal von diesem Text nur als Erinnerung. Der Text sagt nicht, Vers 29, weil sie das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens oder weil sie aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Lichts. Ja, das wäre eine Begründung. Das sagt der Text nicht, sondern er spricht allgemein die, die Gutes getan haben. Also die Leute sind zu identifizieren damit, aber es ist nicht der Grund. Also der Text nennt nicht einen Grund. Zweitens, warum es nicht so sein kann. Denn wenn die Bibel darüber spricht, wie gut man sein muss oder wie viel Gutes man erarbeiten muss, um gerettet zu werden. Also die Schrift spricht das an und sie setzt auch einen Maßstab, wie viel man dann machen muss, wenn es darum geht, durch Werke gerecht zu werden. In Matthäus 5, Vers 20, in der Bergpredigt, spricht Jesus die Leute an und sagt, hört zu, denn ich sage euch, Vers 20, Kapitel 5, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel hineinkommen. Und du denkst vielleicht, ja, klar, die waren Heuchler, aber doch nicht ich. Ja? Wisst ihr, die Schriftgelehrten und Pharisäer waren sehr penibel. Sie waren sehr sorgsam, um die Schrift so genau wie möglich zu leben. Es waren Menschen, die ihr Leben darauf ausgerichtet haben, jedes Gesetz genau nochmal umzudrehen und nochmal umzudrehen und zu betrachten, sagt dieses Gesetz nicht mehr aus? Was müssen wir denn hier noch mehr befolgen? Es war in der Absicht, es so genau wie möglich zu nehmen. Und Jesus macht es deutlich, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten Pharisäer, nicht weit übertrifft und in dem gleichen Text etwas weiter geht Jesus darauf ein und sagt in Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein. Wie vollkommen? Wie genau muss ich leben und alles erfüllen? Und Jesus sagt, gleich wie euer Vater im Himmel, das ist dann genug. Okay? Wenn ihr alles so gut gemacht habt wie euer Vater im Himmel, dann seid zufrieden. Okay? Also, wenn wir in Betracht ziehen, den Standard Gottes, wenn du durch Werke in den Himmel kommen willst, durch etwas tun, dann sagt Jesus, kein Problem. Ja? Einfach nur vollkommen. Wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn du das machst, ist die Tür für dich offen. Okay? Also wir sehen, dass dieser Weg auf jeden Fall für uns zu ist. Ja? Also es kann nicht sein, dass Jesus hier, indem dass er die Kraft seiner Worte aufzeigt und diese Stelle hier bringt, dass es bedeuten könnte, dass aufgrund der Werke jemand in den Himmel eingehen würde. Drittens, wenn wir die Schrift wieder nehmen, wenn sie darüber spricht, was Gründe sind, warum jemand in den Himmel kommt, warum jemand gerettet wird, so ist es ohne Zweifel und ohne irgendetwas noch hinzuzutun, immer nur ein einziger Grund, dass durch den Glauben an Jesus Christus, das ist der einzigste Weg, wenn es darum geht, gerettet zu werden, durch nichts anderes. Hört, wo Paulus nach seiner ersten Missionsreise zurückkommt und einen Bericht gibt in Apostelgeschichte 14, Vers 27, sagt er den Zuhörern und den Ältesten, die da versammelt sind, erzählt er über die großen Werke Gottes, die Gott durch sie vollbracht hat. Und er sagt, wie viel Gott, in Vers 27, Kapitel 14, wie viel Gott mit ihnen getan hat, also mit den Aposteln. Und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hat. Und vielleicht sagst du, ja, okay, das ist klar. Den Heiden, also den Leuten, die nichts von der Bibel wussten, nichts von Gott wussten, den hat Gott eine Extratür aufgemacht. Ihr Lieben, nein, nein. Galater Kapitel 2, Vers 16 konfrontiert Paulus den Petrus darauf und sagt, doch weil wir erkannt haben, und er spricht zu Petrus, wir, du und ich, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werke des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Also der Apostel, der als Pharisäer gelebt hat und sein Leben peinlich genau nach den Gesetzen ausgerichtet hat, wo er verstanden hat, es gibt nur eine einzige Tür und das ist die Tür des Glaubens durch Jesus Christus, so hat er all das gelassen und ist durch diese Tür des Glaubens hindurchmarschiert, durch Jesus Christus. Also die Kriterien, warum jemand in den Himmel kommt, ist klar und deutlich durch Glauben an Christus Jesus allein, durch Christus Jesus allein. Deswegen sagt auch Paulus bei seiner zweiten Missionsreise zu dem Mann, der ihn fragt, der Kerkermeister, wie kann ich gerettet werden? In Apostelgeschichte 16, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Also, durch die Betrachtung der Kriterien ist es ausgeschlossen, dass Jesus hier dieses meinen könnte, ja, dass man durch Gutes tun, auferweckt wird zum ewigen Leben. Und das vierte, wenn wir betrachten, also der vierte Grund, warum es niemals sein kann, das ist, dass der Mensch aus Werken auferweckt wird zum neuen Leben, dass der Mensch gerettet wird, dass der Mensch in den Himmel kommt, weil er Gutes getan hat und der andere, weil er Böses getan hat, verloren geht. Also dass aufgrund der Werke aufgeteilt wird, wenn wir das Gericht betrachten. Ja, also ich weiß, es ist für ist manches Wiederholung, aber ich möchte es nochmal vertiefen und festigen. Also wenn wir das Gericht betrachten, wenn die Schrift über das Gericht spricht, und zwar auch was wir letztes Mal betrachtet haben, dann teilt die Schrift Gericht auf unter dem Gericht, das jetzt stattfindet, über Gottlose. Ja, es gibt verschiedene Arten von Gerichten. Und diese Frage, wenn wir das Gericht klären, wird uns auch nochmal deutlich, dass es niemals sein kann. Also, es gibt Gerichte, die jetzt passieren auf dieser Erde, also Gerichte, die am Laufen sind, und es sind Gerichte über Gottlose und es sind Gerichte über Kinder Gottes, die Kinder Gottes ereilen. Auch Kinder Gottes kommen ins Gericht. Ihr Lieben, ich möchte euch aber ermutigen, wenn du ein Kind Gottes bist, und du in Schwierigkeiten kommst, wo wirklich das Gericht Gottes über dich ergeht, so denke nie, nie, nie daran, dass du deswegen unter Gottes Zorn stehst. Als Kind Gottes stehst du nicht unter Gottes Zorn. Warum kann ich das so gewiss sagen? Warum? Nie, nie, nie. Weil du als Kind Gottes in Christus Jesus hineinplatziert worden bist. Und es ist so eine fantastische Argumentation im Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6 zeigt erstmal auf, okay, weil du in Christus hineinplatziert worden bist, wirst du als erstes niemals in der Sünde kontinuierlich leben. Aber es geht noch weiter. Römer Kapitel 6 geht weiter und sagt Folgendes im Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, ja, erstmal hat er deutlich gemacht, dass wir in Christus hineinplatziert worden sind. Wir sind in Christus. Also sind wir auch mit Christus gestorben. Okay? Und jetzt der zweite Satz. So glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und du würdest sagen, ja, aber das ist schwach. Okay? Du glaubst, dass du mit ihm leben wirst. Das ist in der Zukunft. Reicht denn der Glaube? Auf was gründet sich denn der Glaube? Der Glaube gründet sich darauf, dass du in Christus Jesus hineinplatziert worden bist. Und deswegen, er sagt weiter, dieser Gedanke, dass du in Christus hineinplatziert worden bist, bedeutet, alles, was mit Christus geschehen ist, geschieht mit seinen Kindern. Und deswegen ist das die Sicherheit, dass wir auch mit ihm leben werden. Vers 9, da wir wissen, ja, hier ist die Begründung, hier ist die Argumentation, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Leute, nie, nie, nie wieder kommt der Zorn Gottes über Christus. Er kam einmal, wo er die Sünden getragen hat. Und weil du in Christus hineinplatziert bist, aus diesem Grund die Sicherheit, dass der Zorn Gottes nie wieder über seine Kinder kommen wird. Also wenn du durch die Gerichte Gottes gehst, hier auf Erden, dann ist es immer ein Grund der Züchtigung und der Zurechtweisung. Und für uns ist das Einzigste, was da ist, würde ich formulieren mit Psalm 139, Vers 23, als ein Gebet. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Ein Kind Gottes sollte niemals Trübsal blasen und in Moll versinken. Ja? Sondern das Leben eines Kindes Gottes darf froh sein. Nicht, dass du nicht mehr traurig sein darfst. Auch das darf sein. Ja? Aber lebe dein Leben nicht in Moll, okay? Sondern wenn etwas da ist, so geh zu Gott und sag, Herr, prüfe mich. Wenn etwas ist, so läutere das. Stell dich vor Gott hin und lebe weiter. Wenn Sünde da ist, natürlich, dann lass es von Gott ausrotten. Ja? Also, das ist das Gericht als allererstes, das Gericht, was jetzt läuft, ja? Zu Lebzeiten. Dann spricht die Schrift über das Gericht, das da kommt, das Gericht am großen Tag. Auch das haben wir betrachtet und deswegen nur flüchtig. Es ist das Gericht, das kommt, wenn Jesus wiederkommt. Das ist sein zweites Erscheinen, auch Tag Christi genannt, auch Offenbarung Jesu Christi genannt, auch die Ankunft Jesu Christi genannt. Also dann, wenn Jesus vor dem tausendjährigen Reich wiederkommt. Das ist die Zeit, wo wir auch geprüft werden, wo wir vor dem Preisgericht stehen werden. Das ist die Zeit, ihr Lieben, wo wir Rechenschaft geben müssen. Und das möchte ich nochmal betonen. Wir werden an diesem Tag Rechenschaft geben müssen. Nicht nur den Lohn empfangen, sondern auch Rechenschaft geben müssen. Hört Römer 14, Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder, oder du was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich jede Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das ist der Augenblick, wo du und ich vor dem Richterstuhl Christi stehen und ganz genau gerichtet werden über die Werke. Das, was du gemacht hast, was du getan hast, was du gesagt hast, hier werden wir Rechenschaft geben, aber nicht zu Verdammnis, ja, sondern einfach nur als Belohnung, dass du dahin platziert wirst, an den Platz, der für dich bestimmt wird. Also, das ist der Tag der ersten Auferstehung. Das ist der Tag, sozusagen, wenn Jesus wiederkommt. Und mit diesem Tag verbunden ist noch ein anderes Gericht, und zwar am Ende dieser tausend Jahre. Ja, das eine ist die erste Auferstehung am Anfang der tausend Jahre, und das zweite Gericht ist am Ende der tausend Jahre. Das, was auch nur flüchtig erwähnt wird in Offenbarung 20, Vers 5. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Ja? Die erste Auferstehung, die Auferstehung der Heiligen. Die zweite Auferstehung findet nach den tausend Jahren statt. Und dieser Tag ist... Das ist das Interessante, wenn wir das Wort Gottes studieren. Vieles überlappt. Viele reden, ja, das eine ist der Tag des Herrn. Und also die erste Auferstehung, das ist der Tag Christi. Wisst ihr, das ist so miteinander verbunden, dass es zur gleichen Zeit geschieht. Das, was der Tag Jesu ist, der Tag Christi, der Tag der Offenbarung, ist auch der Tag des Herrn. Nur wenn es um den Tag des Herrn geht, dann geht es ganz besonders um das Gericht der Gottlosen, also wo Kinder Gottes nicht involviert sind. Aber es ist in der gleichen Zeit wie der Tag Christi. Ich möchte euch helfen dabei. Geht mit mir zu 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher, Kapitel 4 und 5. Ihr wisst als Bibelkenner, dass am Ende dieses Briefes, Kapitel 4 und Kapitel 5, er darüber spricht, dass Jesus wiederkommen wird, über die Ankunft unseres Herrn Jesus. Ja, er spricht über die Ankunft, Kapitel 2, Vers 19, er spricht über die Ankunft, Kapitel 3, Vers 13, er spricht über die Ankunft unseres Herrn, Kapitel 4, Vers 15, vielleicht ist in deiner Bibel nicht Ankunft, sondern Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Ja, es ist ein fortlaufendes Thema und er möchte die Kinder Gottes damit ermutigen. Und jetzt Kapitel 5, Vers 1. Von der Zeit und dem Zeitpunkt aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn, merkt ihr? Der Tag des Herrn, so kommen wird der Dieb in der Nacht. Und er spricht von Leuten, die jetzt... für die er tatsächlich wie ein Dieb in der Nacht kommen wird. Ja? Der Tag des Herrn ist die gleiche Zeit wie der Tag Jesu, aber es ist für die Gottlosen als Gericht, für diejenigen, für die es wirklich überraschend sein wird. Genau das Gleiche macht er auch in seinem zweiten Brief. Da müsst ihr nicht weit blättern. Kapitel 2, erste zwei Verse. Wir bitten euch, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus und unserer Vereinigung mit ihm. Ja, er spricht hier, wenn Jesus wiederkommen wird, und hier ist genauso auch die Ankunft des Herrn Jesus gemeint, also Wiederkunft ist im Griechischen Ankunft, unseres Herrn Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht zu schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Hier spricht er vom Tag des Christus. Und wir werden sehen im Vers 13, wie er diesen Sprung macht. Wir aber sind Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes, im Glauben und in der Wahrheit, wozu er euch berufen hat und so weiter. Ihr Lieben, hier ist der Tag Christi beschrieben und sie, diese Leute, in Thessalonich, sie leben in einer Bedrängnis, in Not, in einem sozusagen Strafgericht kommen sie sich vor. Und ihnen wurde gesagt, der Tag Christi ist über euch gekommen. Also das Gericht ist über euch gekommen, der Tag des Herrn ist über euch gekommen. Und Paulus ermutigt sie und sagt, wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt habt. Ihr Lieben, ihr müsst euch nicht fürchten, dass ihr unter das Gericht kommt, sondern ihr seid zur Errettung erwählt worden. Das ist eine Freude für euch als Kinder Gottes. Freut euch darüber, ihr kommt nicht in das Gericht. Also dieser Tag des Gerichts, der Tag des Zorns auch genannt, ist ein Tag des Gerichts über Gottlose und sollte gefürchtet werden. Das ist, was Gott durch die ganze Schrift aufzeigt, dass er gefürchtet werden sollte. Hört Amos Kapitel 5, Vers 18. Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Was soll euch der Tag des Herrn? Er wird finster sein und nicht Licht. Wie, wenn jemand von dem Löwen flieht und ihm ein Bär begegnet, und wenn er heimkommt und sich mit der Hand an die Wand lehnt, so beißt ihn eine Schlange. Wird nicht der Tag des Herrn finster sein und nicht Licht, dunkel und nicht Glanz? Warum dieser schreckliche Tag? Es wird klargemacht, dass Gott zu fürchten ist. Mit einer anderen Bibelstelle aus Jesaja Kapitel 8, Vers 12. Ihr sollt nicht als Verschwörung nennen. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davon erschrecken. Denn der Herr der Herrscharen, den Herrn der Herrscharen, Entschuldigung, den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Warum den Tag des Herrn zu fürchten? Weil das ein Tag des Gerichts ist über all das, was die Menschen gemacht haben. Was die Menschen Gutes oder Schlechtes gemacht haben. Und hier kommt es jetzt richtig zum Tragen. Und hier werden wir es auch finden, den Grund, warum Jesus das so aufteilt. Und zwar auf der einen Stelle am Anfang, wo Jesus wiederkommt, vor den 1000 Jahren, die Auferstehung zum Leben, auch da findet ein Gericht statt über die Werke. Und am Ende der 1000 Jahre findet ein Gericht statt über die Werke. Mit einem großen Unterschied. Am Anfang der 1000 Jahre ist ein Bürger da für diejenigen, die Kinder Gottes sind. Für diejenigen, würde ich mal sagen, die längst nicht bis zur Vollkommenheit gereicht haben. Also wo es nicht hingereicht hat. Und da erinnere ich euch wieder an 1. Korinther Kapitel 3. da wird es uns aufgezeigt, diese Leute an diesem ersten Preisgericht, sie kommen mit einem Bürgen, sie kommen mit einem Mittler, sie kommen mit einem Fundament in dieses Gericht. Und 1. Korinther 3 macht es deutlich, dass es geprüft werden wird, wenn die Werke verbrennen auf diesem Fundament, so bleibt das Fundament stehen. 1. Korinther Kapitel 3 von Vers 14. Wenn jemands Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemands Werk verbrannt, so wird er Schaden erleiden. Hört, er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie, es ist ein Vergleich, es ist nicht wirklich durchs Feuer, sondern wie durchs Feuer hindurch. Warum? Es mag sein, dass seine Werke hier keinen Bestand hatten, aber das Fundament hat Bestand. In diesem letzten Gericht, was hier beschrieben wird als der Tag des Zorns, hier kommen Leute ins Gericht, die dieses Fundament nicht haben. Und sie werden gerichtet nach ihren Werken. Deswegen, wenn die Schrift uns aufzeigt, warum und aufgrund von was sie gerichtet werden, so werden uns Listen gegeben von dem, was sie getan oder nicht getan haben. Kommt mit mir zu Galater Kapitel 5. Hier haben wir so eine Liste von diesem Gericht. Galater Kapitel 5 von Vers 19. Von Vers 19 bis 21 ist diese Liste. Und das erste ist Unzucht. Unzucht ist jede Art von Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Und Gott macht es deutlich, dass jeder gerichtet wird, der ein Unzüchtiger ist, der untreu ist oder auch ein unmoralisches Leben führt. Zweitens, Unreinheit ist das, was unter diesem Begriff Unzucht vielleicht nicht eingeschlossen wird. Ja, jede Art von sexueller Unreinheit oder auch sonst, wo der Mensch sich ja, gegen das Gebot Gottes entscheidet und handelt. Es kann verbunden sein mit Ehebruch und Unzucht, mit Hurerei, aber es kann auch sein, wie zum Beispiel in 1. Thessalonicher 2, Vers 3, denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum noch Unreinheit. Ja, es kann auch sein, dass es einfach böse Motive sind, Schlechtigkeit. Das ist das Zweite, was Gott richten wird. Dann das Dritte, Ausschweifung. Und das bedeutet wieder, Ausschweifung. Wer von euch weiß, was Ausschweifung ist? Das ist ja das, was wir jeden Tag gebrauchen in unserem Alltag, dieses Wort, meine ich, oder? Was ist Ausschweifung? Es ist schwer zu übersetzen und es stimmt wirklich. Es ist Zügellosigkeit. Es ist einfach ein Leben, das man sich gehen lässt. Und wo ich Galater Kapitel 5 gelesen habe und hier bis zur Ausschweifung kam, Zügellosigkeit, einfach wo man sich gehen lässt, musste ich daran denken, wir gebrauchen heute ein anderes Wort. Und ich hoffe nicht, dass es damit in Verbindung steht, aber habt ihr bestimmt gehört, abhängen. Ja? Ja, mit wem hängst du zusammen? Oder ja, wir hängen herum. Dieser Begriff beinhaltet etwas von Zügellosigkeit. Ja? Wisst ihr, man kann eine Tür einhängen und dann hängt sie da. Aber wenn man davon spricht, ja, ich hänge ab mit irgendjemand, dann, ich hoffe nicht, dass es damit in Verbindung steht, aber es neigt schon dahin, dass wir zum Ausdruck bringen, ja, wir machen nichts, wir lassen uns einfach baumeln. Ja, und komme, was kommt. Wir machen das, was, ja, das, wozu wir Lust haben. Ihr Lieben, Galater 5, Vers 19 macht uns deutlich, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Zügellosigkeit, das sind die Dinge, die ins Gericht kommen. Als nächstes Götzendienst. Götzendienst in jeder Form. Dann, wenn man wirklich Gegenstände oder neben Gott etwas hinstellt und verehrt, ganz besonders in unserer Zeit, wo wir leben, in Deutschland, hört Kolosser Kapitel 3, Vers 5, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Das ist etwas, die Schrift sagt, Habsucht ist Götzendienst, wovon wir leicht betroffen werden können in unserer Gesellschaft, wo wir haben wollen. Vielleicht willst du nicht das Auto haben, du hast keine Probleme damit, aber vielleicht willst du den Lohn haben, den ein anderer hat oder sonstige Dinge. Ein jeder von uns kann auf seinem Gebiet habsüchtig werden. Zauberei. Also jede Art von Verbindung mit Geistern, Geisterbeschwörung oder sonst irgendwelchen okkulten Handlungen. 3. Mose 20, Vers 27 sagt Gott, wenn in einem Mann oder in einer Frau ein Geisterbefrager oder ein Wahrsagergeist ist, so sollen sie unbedingt getötet werden. Man soll sie steinigen, ihr Blut sei auf ihnen. Also Gott meint es ernst mit Zauberei. Feindschaft, also ein Mensch, der in alle Richtungen in Feindschaft lebt, bedeutet nicht, dass du grundsätzlich keine Feindschaft haben darfst. Als Kind Gottes wirst du Feindschaft haben in eine Richtung. Feindschaft, Hader, Streit, ja, dass man streitsüchtig ist. Eifersucht. Eifersucht ist eine Leidenschaft, hat jemand gesagt. Eifrig, Sucht und Leidenschaft. Ja, also Eifersucht. Zornesausbrüche. Auch davon sind wir ganz oft betroffen. Zornesausbrüche, sie können sein. Man kann Zorn haben. Zorn ist an und für sich nicht Sünde. Okay? Zorn an und für sich ist nicht Sünde. Wir sehen, dass Gott zornig ist, oft zornig ist. Und es wird uns deutlich gemacht, es ist eine Eigenschaft Gottes. Das Interessante ist, wenn es über uns geht, Menschen, so habe ich eine Feststellung machen müssen, dass wo Zorn beschrieben wird, die Sünde des Zorn beschrieben wird, so steht es in Verbindung, wie im Epheserbrief, so auch im Kolosserbrief, mit Lügen. Ich lese Epheser 4, Vers 25, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und auch Kolosser 3, Vers 8, hört, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensart aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Ihr Lieben, warum bringt die Schrift das in Verbindung? Ein Mensch, der zornig ist, ist ein Mensch, der in diesem Augenblick nicht wahrhaftig ist. Und das ist anders bei Gott. Wenn ein Mensch zornig ist, und hier wird klar gesagt, redet, was gut ist, redet, was zum Segen ist. Es soll aus eurem Mund gute Worte kommen. Und wenn eine Person zornig ist, welche Worte kommen aus seinem Mund? Meistens kommen Dinge, die er ja im Nachhinein sagt, boah, das habe ich nie so gemeint. Ich wollte das nicht. Aber in diesem Augenblick hat er das gemacht. Und warum ist es mit der Lüge verbunden? Es hat mich schon immer gefragt, Herr, warum sprichst du hier, lügt einander nicht an, gerade in diesem Zusammenhang? Und es wurde mir deutlich, dass es eine Lüge ist, die praktiziert wird in diesem Augenblick. Warum? Weil es kein heiliger Zorn ist, sondern eine Vortäuschung. Wir spielen uns auf, weil wir über eine Sache zornig sind, die wir auf eine andere Art und Weise genauso machen, weil wir nicht besser sind, weil wir uns überheben in diesem Augenblick und denken, ich bin der Vater. Ja? Und wenn ich etwas sage in diesen vier Wänden, dann läuft das so. Und wenn jetzt das anders läuft, boah, da kommt der Zorn. Warum? Weil ich verletzt wurde. Ja? Und das ist in diesem Augenblick, lügt einander nicht an. Spiel dich nicht auf. Präsentiere nicht das, was du nicht bist. Du bist der Vater, das stimmt. Du hast auch Recht. Und ein gerechter Zorn wäre auch richtig. Aber nicht in einer Lüge. Nicht, wenn du das Gleiche tust. Nicht, wenn du Gott nonstop ungehorsam bist, am laufenden Band vielleicht immer wieder über das Gleiche und dich jetzt hier aufregst über dein Kind, das auch immer wieder das Gleiche gemacht hat. Aus diesem Grund, Zorn wird gerichtet aus dem Grund, weil es unwahrhaftig ist. Nicht aus dem Grund, weil es böse ist. Wir gehen weiter. Selbstsucht. Auch dazu muss man nicht viel sagen. Selbstsucht ist eine Person, die alles machen würde zu ihrem Vorteil, ja, die nicht scheuen würde, die jedes Verbrechen machen würde, wenn es zu ihrem Vorteil wäre, selbstsüchtig. Zwistigkeiten ist Spaltungen. Wenn man Leute oder ja, Familien oder sonst was auseinandertreibt, wenn man Keile irgendwo reinjagt in eine Gemeinschaft, wenn man Spaltungen, Zwietracht bildet, Parteiungen. Wenn du eine Elberfelder Bibel hast, so spricht sie von Sekten. Also hier geht es darum, um fremde Lehren. Wenn einer fremde Lehren reinbringt, die die Schrift nicht kennt. Nächstes, Neidereien, Neid. Also hier ist Unzufriedenheit. Wenn jemand neidisch ist, ist er nicht zufrieden mit den Wegen Gottes, mit seinen Handlungen. Wie schlimm kennen wir Neid? Bei uns im Dorf, auf einem Haus steht groß draufgeschrieben, Mitleid kriegt man umsonst, Neid muss man sich erarbeiten. Wir besonders in Deutschland sind Menschen, die davon geplagt werden, von Neid, von Missgunst. Wenn einer mit einem besseren Auto kommt, und man sieht es, boah, wie kann er sich so ein Auto leisten? Und schon ist alles zerbrochen, schon sind Beziehungen zerbrochen, schon fängt man an, über ihn zu reden oder sonst irgendwas, weil er mit einem besseren Auto gekommen ist. Ich erinnere mich, ich kam zu unserem lieben Bauer mit meinem Auto, Baujahr 97. Ja? Aber es war ein BMW, Baujahr 97, das heißt 22 Jahre alt. Und wo der Mann das gesehen hat, boah, du fährst ein BMW. Und nicht lange Zeit später habe ich gesehen, hat er sich einen schicken BMW gekauft. Ihr Lieben, Neid, Neidereien, also in Mehrheit, Mord, auch dazu muss man nichts sagen. Trunkenheit, also wenn einer sich besäuft, wenn einer in falschem Maß trinkt. Gelage, okay, das ist wieder ein Wort. Gelage, vom Griechischen ist es, was heute die Ähnlichkeit von Karneval wiedergeben würde. Ja? Wo Leute durch Trinken, also erstmal Party machen und dann belustigend durch die Straßen ziehen. Ich möchte nicht jeden Karneval jetzt hier auch direkt darunter stellen. Es mag sein, dass Leute sich da auch ordentlich benehmen. Weiß ich nicht. Habe ich nie miterlebt. Aber zumindest sieht man es so ähnlich. Also Gelage ist das, was vom Griechischen meint. Ja, wo man belustigend durch die Straßen zieht. Angetrunken und dergleichen. Ja, hier macht Paulus einen Strich und sagt und dergleichen, was sonst noch alles dazukommt. Und da wäre zum Beispiel 1. Korinther 6, Vers 9, Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Also einer, der ungerecht ist, das Reich Gottes nicht erben werden, irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder werden weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolte noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Also ist es ein deutlicher Strich, das sind Kategorien, die gerichtet werden und die das Reich Gottes nicht erben werden. 2. Thessalonicher 2, Vers 12 bringt uns auf eine andere Stufe, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben. Ja, wenn es davor, wenn Taten beschrieben wurden, was Menschen gemacht haben, die gerichtet werden, so macht hier 2. Thessalonicher 2, 12 deutlich, diejenigen, die der Wahrheit nicht geglaubt haben. Und wisst ihr, in Römer Kapitel 1 wird es noch krasser. Das sind Aspekte, die der Mensch, der auf Werke baut, völlig außer Acht lässt. Erstmal natürlich 2. Thessalonicher 2, Vers 12, weil viele würden sagen, ja, ich bin ein guter Mann oder ich bin eine gute Frau, ich bin ein guter Junge, Mädel oder was auch immer. Ja, ich tue all diese Dinge nicht. Ich bin kein Götzendiener, kein Zauberer. Ich lebe nicht in Feindschaft, nicht in Hader, nicht in Eifersucht, nicht in Zorn und so weiter und so fort. Ich bin ein guter Mensch. Aber diese Dinge werden außer Acht gelassen. Und hört, was Römer 1 Vers 18 deutlich macht. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeiten der Menschen. Und jetzt wird diese Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen beschrieben, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Die Wahrheit aufhalten durch Ungerechtigkeit. Wie bitte halten sie die Wahrheit auf durch Ungerechtigkeit? Und jetzt erklärt Paulus das. Von Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Also die Erkenntnis Gottes, sie wollen Gott nicht erkennen. Das ist ein, wo sie die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Das erste, die Gottkenntnis, sie wollen ihn nicht kennen. Zweitens, Gott zu verherrlichen und zu ehren. Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, ja, dass es einen Gott gibt, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Gott wird nicht geehrt, wie er geehrt werden soll. Das ist, wie man die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhält. Das, was Gott richtet. Drittens, weil sie sich nicht vor ihm demütigen, Vers 22, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Viertens, sie machen Alternativversuche und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das des vergänglichen Menschen, der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere gleich ist. Und Vers 25 sagt, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen. Also, es wird Gott nicht geehrt. Und mit einfachen Worten gesagt, Leute, diejenigen, die Gott nicht ehren, die versündigen sich am größten Gebot. Das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von ganzem Gemüt. Das ist das erste Gebot. Und diejenigen werden gerichtet, die das nicht eingehalten haben. Also, wir sehen, dass ihr dieses Preisgericht diese Dinge vorbringen wird. Gott am letzten Tage, am Tag seines Zorns, wird diese Dinge rauslegen. Nach diesen Kriterien wird gerichtet werden. Und hier verstehen wir sehr deutlich, wehe dem, der hier dabei ist. Hier bei diesem Gericht, Bei diesem zweiten Preisgericht sind keine Kinder Gottes dabei. Die waren beim ersten Preisgericht dabei, aber nicht hier. Hier ist das Preisgericht der Gottlosen. Und hier möchte ich noch sagen, hier kommen jetzt große Einwände. Was ist denn jetzt mit den guten Werken von diesen Leuten? Kennt ihr Menschen, die Christus nicht gehören, die gut sind? Ich hoffe ja. Und jede Menge. Und hier kommt jetzt der Einwand, aber die werden gerichtet, okay, nach diesen Dingen, aber hier kommen die guten Werke überhaupt nicht vor. Und in Johannes Kapitel 5 haben wir gelesen, die Kategorie ist nach den guten Werken. Was ist mit den guten Werken? Wisst ihr, die Schrift macht deutlich, dass auch in der Hölle bei diesem Preisgericht Unterschiede geben wird. In der Hölle wird es Unterschiede geben von Leuten. Und das, wenn man das als Preisgericht überhaupt bezeichnen kann, ja, da werden Leute gewissermaßen, also ich will gar nicht sagen belohnt werden, aber einem wird es besser und einem schlechter ergehen. Also es wird einen Unterschied geben in der Hölle. Und das ist dieses Preisgericht, also in Anführungs- und Gänsefüßchen, bei den Ungläubigen. Hört, aus welchen Stellen wir das klar sehen können. Aus Lukas Kapitel 10, Vers 13. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen im Gericht als euch. Jesus spricht von diesem Gericht, von diesem Preisgericht. Es wird ihnen erträglicher gehen als euch. Also hier sehen wir einen klaren Unterschied. Das gleiche nochmal in Matthäus 23, Vers 15 und auch 2. Petrus 2, Vers 20 machen uns das gleiche deutlich, dass es einen Unterschied geben wird. Aber es ändert sich nichts daran, dass ein jeder, der hier dabei ist, verdammt wird, verurteilt wird, auch wenn es ein Preisgericht der Werke geben wird. Und das Ende des Gerichts sehen wir am weißen Thron. Offenbarung Kapitel 20. Hier sehen wir nochmal das Preisgericht und die Verdammung, die Verurteilung. Offenbarung Kapitel 20 von Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Das ist hier, was 2. Petrus beschreibt, Kapitel 3, Vers 12, wo die Erde vergehen wird, zerschmelzen wird, wo die Elemente zerschmelzen werden. Vers 12 weiter. Und ich sah die Toten klein und groß vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken. Die Toten werden gerichtet gemäß ihren Werken. Das ist das Preisgericht. Entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben steht, in welchen Büchern? Nach was wird ein Mensch verurteilt? Hier. Ja, es ist Mosebücher, es sind Prophetenbücher, es sind Evangelien, sind die Lehren der Apostel. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gab die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ihr Lieben, das hier ist nur noch pro forma, würde ich sagen. Die Leute, die nach diesem tausendjährigen Reich auferstehen, sie stehen alle auf zum Gericht. Da wird niemand gefunden im Buch des Lebens. Das ist nur noch mal als Bestätigung, dass dieses Buch geöffnet wird, wahrscheinlich vor den Augen des Verurteilten und gezeigt hier, guck rein, du bist nicht im Buch des Lebens. Und jetzt möchte ich diese Fragen zusammenfassen und nochmal, und dann machen wir Schluss. Also die Fragen werden jetzt deutlich. Wenn Jesus darüber spricht, dass durch die Kraft seiner Worte eine Auferstehung der zum ewigen Leben sein wird und einmal eine Auferstehung zum Tod sein wird, so lehrt er zwei Auferstehungen, zwei verschiedene Auferstehungen. Und das, dass es gerichtet wird nach Werken, in beiden Fällen wird gerichtet nach Werken. Diese hier werden gerichtet nach Werken auf dem Fundament Christus Jesus. Diese werden gerichtet nach Werken ohne Christus, ohne Hoffnung, ohne des ewigen Lebens. Deswegen fällt das Gericht auf die Verdammnis. Deswegen endet das weiße Throngericht endet mit Matthäus 23, 33, wie Jesus zu den schriftgelehrten Pharisäern sagt, ihr Schlangen, ihr Otterngezüchte, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Also der weiße Thron endet mit der Hölle. Also nochmal, warum Jesus das hier so sagt, ich denke, es ist für uns als Warnung, ihr Lieben, ein jeder wird vor dem Gericht des Christus stehen. Wir werden Verantwortung geben müssen. Wo Jesus über seine Wiederkunft spricht, in allen Reden warnt er und sagt, wacht! Warum? Warum wiederholt Jesus das immer und immer wieder? Auch wir werden vor einem Preisgericht stehen und die Sache ist ernst. Und dass wir es überlegen, Menschen, die Christus nicht haben, sie werden ewig verdammt werden. Sie werden in die Hölle gehen aufgrund dessen, was sie gemacht haben. Sie werden verurteilt werden nach ihren Werken ohne Christus. Sollte uns das nicht packen? Sollte uns das nicht Mitleid erregen gegenüber Menschen, die Christus nicht angenommen haben? Sollten wir nicht mehr beten darüber? Ich denke, warum Jesus es hier so deutlich macht in Johannes Kapitel 5, um uns aufzurütteln, dass dieser Tag, ja, dieser Tag Jesu ist Herrlichkeit für die einen, aber es ist Verdammnis für die anderen und dass wir nie dieses vergessen. Wir als Kinder Gottes leben auf diesen Tag mit Freude, denn das ist, wo unsere Hoffnung ist, bei Christus zu sein, endlich frei von Sünde, aber für die anderen Menschen ist es ein Tag, der schrecklich sein wird, ein Tag der Verdammnis. Und das ist der Tag, der auch die zweite Frage beantwortet, die ich gestellt hatte, letzte Mal, dass, warum Jesus es sagt, in Johannes 3, Vers 18, diejenigen, die an Jesus nicht glauben, die sind bereits gerichtet. Ja, ihr Gericht ist schon während ihrer Lebzeit hier gefallen. Sie werden verurteilt, sie werden verdammt werden, wo wir als Kinder Gottes nicht in dieses zweite Gericht hineinkommen. Also, ich hoffe, dass diese Fragen beantwortet sind und ihr den Ernst dieser Lehre versteht, dass Jesus deutlich macht, diese zwei Auferstehungen sollten einen jeden von uns aufrütteln. Als Kind Gottes sollten sie dich aufrütteln, um zu beten, für diejenigen, die verloren gehen. Und wenn du die Hoffnung Jesu Christi nicht hast, so solltest du wissen, es gibt eine lebendige Hoffnung bei Jesus. Und das ist das Einzigste, was rettet. Es ist der Herr und niemand anders. Lasst uns beten.